Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Man kann 113 Jahre alt werden, so steht es hier von einem Mann in Puerto Rico. 113 Jahre, das ist schon eine ganze Menge. Und ich weiß nicht, wer zurzeit der älteste Mensch in dieser Welt ist. Das ändert sich ja immer mal wieder. Man sagt ja, dass eigentlich alle ein Stück älter werden, jedenfalls in unserem Mitteleuropa, als es früher so war. Das ist nicht überall so. Es gibt Länder, da ist ein sehr niedriger ein sehr niedriges Durchschnittsalter. Aber wenn uns das vielleicht mit 113 schon ein Stück beeindrucken, wenn wir zu diesem Geburtstag gehen würden, würde das Abraham überhaupt nicht beeindruckt haben. 113 ist noch gar nichts. So wie Noah auch, für den war 113 auch noch gar nichts, das ist nichts Besonderes. Nach dem Tod von Sarah heiratete er noch einmal und dabei war er mindestens 137 Jahre alt. 137 Jahre. Ich lese uns aus dem 1. Mose Kapitel 25 einige Verse vor. Zwischendurch werden eine Reihe Namen genannt, das klingt ein bisschen trocken, aber ich denke, ich werde sie trotzdem einmal mitlesen. Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Keturah. Die gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan. Die Söhne Dedans aber waren Aschuriter, die Letushiter und die Leomimiter. Die Söhne Midians waren Epha, Epher, Henoch, Abida, Eldaa. Diese alle sind Söhne der Keturah. Und Abraham gab all sein Gut Isaak, den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort von seinem Sohn Isaak nach Osten hin ins Morgenland. Wir sind noch einmal beim Text von Abraham. Knapp 40 Jahre war er noch einmal verheiratet mit der Keturah, das heißt massig Zeit für eine Silberhochzeit noch mit ihr im hohen Alter. Keturah wurde Abrahams Ehefrau. Isha heißt das übrigens auf Hebräisch, da kommt auch unser Wort Ische her, was der ein oder andere benutzt. Doch gleichzeitig wird sie als seine Nebenfrau bezeichnet, als eine Teilfrau, das kommt öfters vor, dass sie nochmal so erwähnt wird. Wobei Abraham keine Vielehe lebte, er hatte nicht Nebenfrauen, sondern neben seiner Hauptfrau, sondern er heiratete dann diese Keturah und hatte dann erst die Kinder mit ihr. Es gab ja dann noch diese Beziehung zwischendurch mit der Hagar, mit der Magd von der Sarah, aber das stellte sich ja alles als großes Problem heraus, so wollte es Gott nicht. Von der Schöpfung her schuf Gott Mann und Frau als eine Einehe, so bestätigt es Jesus. Der Mann wird seiner Frau anhängen und nicht seinen Frauen anhängen, heißt es da. Und im 1. Timotheusbrief wird in dem gleichen Sinn geschrieben, ein Bischof soll Mann einer einzigen Frau sein, so im Neuen Testament auch noch einmal. Gut, die Vielehe ist vielleicht nicht unser mitteleuropäisches Problem in unserer Kultur. Hier ist eher das Problem der vielfachen Ehe. Doch in der Geschichte der christlichen Gemeinde gab es leider auch solche Auffassungen, dass man, wenn man jetzt eigentlich schon halb im Himmel lebt, dann das auch so leben könnte. Man hätte alle Freiheiten, wo viele Frauen sind, da ist der Himmel auf Erden. So war es zum Beispiel in Münster in einer großen Gruppe. Das hatte zu vielen schwärmerischen Entgleisungen geführt und vielen Problemen. Leider später richtig große Probleme, da ist manches auch gekommen, was an Anfeindungen gegenüber einer baptistischen Bewegung kam, weil unter anderem Münster ein Teil einer baptistischen Bewegung war. Wir erfahren, dass Abraham mit Keturah 6 Kinder hatte, dazu werden 7 Enkel genannt und von 3 Enkeln werden die Volksstämme jeweils genannt. Doch Abraham wusste, nur Isaak ist der Sohn der Verheißung, nur Isaak wird das verheißene Volk einmal weiterführen. Und so hatte es ihm Gott ja auch gesagt, nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Und so gab er ihm das gesegnete Erbe und das gesamte Erbe schon zu seinen Lebzeiten. Isaak bekam es. Die anderen Kinder, die bekamen Geschenke und die Stämme und die Völker, sie tauchen auch weiter auf in der Geschichte, auch in der biblischen Geschichte, einige von ihnen, aber sie lagen nicht in dieser Linie dieses Volkes von Abraham her. Die anderen Kinder und Stämme waren deshalb nicht ausgeschlossen vom Glauben. Sie waren genauso in der Lage, von Gott zu hören und sich zu entscheiden. Ein gläubiger Freund von Hiob, der stammte aus dieser Gegend, eventuell war Hiob selbst auch aus dieser Gegend, wo dann nachher die anderen hingezogen waren, die weiteren Kinder. Abraham wird so viel wie möglich den anderen auch etwas gesagt haben, Gottes Wort, von Gottes Willen, von Gottes Geschichte, von der Gottesfurcht und dem Gottvertrauen. So sagte es Gott einmal über Abraham, denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinen Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Da steht etwas von Kindern, das heißt, er sollte allen Kindern etwas weitersagen von der biblischen Botschaft und nicht allein dem Isaak. Einige glaubten nicht. Abraham wurde 175 Jahre alt. Davon war er über 100 Jahre in diesem verheißenen Land in Kanaan. Zu seinem Tod heißt es, er war lebenssatt und wurde zu seinen Vätern versammelt. Ich lese noch einmal Kapitel 25 ab Vers 7. Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hatte, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpela auf dem Acker Ephrons, des Sohnes Zohars, des Hethiters, die da liegt östlich von Mamre. Auf dem Feld, das Mamre, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte, da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Lebenssatt heißt es hier, das heißt nicht matt und müde und zittrig, sondern das Gegenteil davon ist ja lebenshungrig. Aber er starb nicht lebenshungrig, sondern lebenssatt. Das heißt, bei ihm fehlte nicht die Erfüllung des Lebens für sein Leben, sondern er hatte Erfüllung gefunden. Er hatte Erfüllung gefunden, wie Gott die Versprechen gehalten hat. Er hat Erfüllung gefunden, wie er gesättigt wurde an Leib, Seele und Geist, lebenssatt. Wie Jesus dann einmal sagte später, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, für den wird nicht mehr dürsten. Wohl dem, der so von dieser Welt geht, nicht hungrig, sondern satt. Lebenssatt, erfüllt durch Gott selbst. Beigesetzt wurde er in einer Höhle wie bis zu Jesu Zeiten hin. Die Höhle hatte er schon bei Sarahs Tod gekauft und genutzt. Und diese Höhle lag in Hebron bei Mamre. Dort liegt sie bis heute mit einem Überbau aus der Zeit des Herodes. Da können wir ein Bild dazu sehen. Das hat Herodes so drüber bauen lassen, über diese Grabeshöhle. Und diese äußere Gestalt ähnelt stark den Mauern auch des Tempels. Herodes der Große hatte ja auch den ganzen äußeren Tempelbereich gebaut, den äußeren Tempelbezirk und unter anderem dann auch das Grab hier überbaut von Abraham und hatte dann das so ähnlich gestaltet wie den Tempel selbst. 60 mal 32 Meter, im 7. Jahrhundert wurde daraus eine Moschee gemacht, deshalb die Minarette, die dort zu sehen sind. Im 12. Jahrhundert wurde es wieder zu einer Kirche durch die Kreuzritter, 150 Jahre später wieder zu einer Moschee und dann wurde 700 Jahre lang den Christen und den Juden verboten, überhaupt in dieses Gebäude reinzugehen, maximal die ersten 7 Stufen unten gehen zu dürfen und nicht näher ran zu dürfen. 1981 wurde die eigentliche Grabkammer entdeckt, wiederentdeckt, das sehen wir auf einem nächsten Bild. Und zwar, der Pfeil geht dort runter, wo jemand einstieg in eine Treppe, die es noch innerhalb dieses Gebäudes gibt. Die braune Linie ist der Fußboden dort in diesem Gebäude, und dann stieg jemand runter, um dort weiter zu forschen. Er durfte dort, die muslimische Polizei hatte das sozusagen erlaubt, die Wächter, und dann einen 20 Meter langen Gang ist er gegangen, und dann kam er auf einen Raum, der erstmal groß war, aber da war nichts richtig zu finden, und das war eine sogenannte Pseudo-Grabkammer, die hat Herodes drüber bauen lassen, damit man letztendlich nicht an das eigentliche Grab kommen sollte. Aber dort gab es dann eine Grabplatte und eine Steinplatte, und die hatte derjenige entdeckt, und dann ist er noch tiefer rein, und dort ist die eigentliche Höhle von Mamre, die Begräbnisstätte von Abraham, Sarah und ich denke Isaac später noch, mit Keramik aus den alten Zeiten. Wir finden in den Abraham-Texten keine ausgesprochenen Sätze zur Auferstehung oder zum ewigen Leben. Doch finden wir solche Aussagen in einem Text, der in der Zeit, in der Situation dem Abraham sehr ähnlich ist, und zwar in dem Buch Hiob. Das Buch Hiob steht zwar erst viel später da, und zwar vor den Psalmen, fast in der Mitte der Bibel, aber es hat in seiner Kultur und in seinen Aussagen starke Ähnlichkeit mit der Zeit Abrahams. Da ist von einem Hausvater die Rede, dem Hiob, der selbst Opfer bringt. Es sind also nicht Priester und Leviten, wie es ab Moses Zeiten dann war. Oder die Zahlungsmittel waren Goldringe und Metallbarren. Es waren noch keine Münzen da. Oder Hiobs hohes Alter ist auch so ähnlich wie das zu Abrahams Zeiten. Er hat übrigens noch 140 Jahre nach seiner Heilung gelebt, der Hiob. Und so können die Glaubensaussagen, die wir in diesem Buch finden bei Hiob, auch in die Zeit hineingenommen werden von Abraham selbst, in seine Glaubenszeit. Und da gibt es doch dieses starke Bekenntnis im Kapitel 19 bei Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und ist mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ein eindeutiger Auferstehungstext schon hier in dieser Kultur und Zeit des Abrahams, hier ausgesprochen im Buch Hiob. Und das steht nicht erst in den Evangelien. Manche wollen ja das alles ins Neue Testament packen und sagen, ja, das ist dann nachher so gekommen, dieser Auferstehungsglaube, sondern es steht schon hier bei Hiob und dann auch in der Zeit Abrahams. Gleichzeitig werden die Glauben davon erzählt haben, dass es zum Beispiel einen Henoch gab, der einfach entrückt wurde, weil Gott Herr ist über Tod und Leben und auch über eine Ewigkeit. Oder die Gläubigen werden sich weiter erzählt haben, die Schöpfungsgeschichte und dass Gott ein ewiges Leben gedacht hatte von Anfang an. Und in dem Sinn wird uns im Hebräerbrief bezeugt, dass Abraham, als er seinen Sohn hingeben sollte, dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Hebräerbrief Kapitel 11, Abraham hat gedacht, dass Gott auch von den Toten auferwecken kann. Für ihn war Gott auch ein Gott der Lebenden und der Ewigkeit. Gut, so manches Detail zum ewigen Leben hat Gott erst später Stück für Stück offenbart durch Propheten und dann auch durch Jesus selbst noch einmal. Aber die Gewissheit, dass es trotz Tod zum Leben geht und es eine Ewigkeit gibt, gab es schon hier. Schön, dass Ismael und Isaak zusammen am Grab standen. Hoffentlich war es nicht so eine typische Situation, dass sich die Verwandtschaft erst wieder am Grab trifft, sondern dass man wirklich zusammenkommen wollte. Es bleibt offen, ob die beiden sich ausgesöhnt haben, denn immerhin wurde Ismael aufgrund des Streites weggeschickt. Und war es eine Aussöhnung oder war es nur ein Akt der letzten Ehre? Das wissen wir nicht. So manche wollen in Abraham den Vater von drei Glaubensrichtungen sehen: dem Judentum, dem Christentum und dem Islam. Man spricht dann von den sogenannten abrahamitischen Religionen. Ja, im Judentum, im Christentum finden wir die identische Person Abrahams, so wie wir gemeinsam den Abraham lesen und auch glauben von dem, was da steht. Doch im Islam finden wir einen anderen Abraham. Sein Vater würde Götzenbilder bauen und wollte Abraham dann steinigen, weil dieser ihn vor dem Satanskult gewarnt hat, so steht es im Koran. Oder Abraham bekommt nicht nur Ismael und Isaak als Söhne, sondern auch Jakob wird dort als sein Sohn genannt. Und Abraham würde dann mit Ismael das Heiligtum in Mekka gegründet haben, diese Kaaba, um die man so viel pilgert. Vorher hat er all die anderen Götter dort zerschlagen, mit Ismael zusammen. Und Abraham soll nach muslimischer Überlieferung nicht Isaak geopfert haben, sondern für Ismael sollte dieses Opfer sein, was dann auch nicht stattfand. Im Koran würden wir nie lesen, Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Übrigens, Abraham wird im Arabischen einfach Ibrahim genannt. Also es ist nicht der gleiche in dieser Weise. Nach Abrahams Tod wird es nicht totenstill um Abraham in der Bibel. An vielen Stellen im Alten und Neuen Testament wird noch von ihm die Rede sein, unter zwei Gesichtspunkten am häufigsten. Einmal als Vater der vielen Kinder, die in Israel selbst geboren werden und die durch die Wiedergeburt in Jesus geboren werden. Wir lesen das in den neutestamentlichen Briefen. All die, die glauben wie Abraham, die in Jesus wiedergeboren sind, sind genauso Abrahams Kinder. Und als zweites lesen wir häufig von ihm, wie er als Vater des Glaubens immer wieder Gott vertraut hat. Er war kein makelloser Mensch oder so, sondern er hatte genauso seine Einbrüche, sage ich einmal, und seine Probleme, aber er hat immer wieder neu Gott vertraut. Als Vater des Glaubens wird er uns dann immer wieder so geschildert. Ja, sein Name steht stellvertretend für die Gemeinschaft der Glaubenden, wenn Jesus wiederkommt und wir alle an einen großen Tisch geladen sind. Da sagt Jesus, viele werden mit Abraham im Himmel am Tisch sitzen. Wir haben diese vielen Monate jetzt schon eigentlich mit Abraham nicht nur eine Symbolfigur vor uns, sondern auch nicht irgendeine Heldenfigur aus der Literatur, die man sich so ausdenkt, das, was heute massenhaft geschieht, Geschichten zu schreiben mit Heldenfiguren, ob in Comic-Variante oder anderes. Nein, wir haben eine wahre Person vor uns. Eine wahre Person, und das wird sich übrigens spätestens in der Ewigkeit herausstellen und bestätigen, nämlich dann, wenn alle, die heute schon mit dem Herrn leben, dann mit ihm an einem Tisch sitzen werden. Es gibt ja Leute, die meinen, das Christsein und Gläubigsein, das Biblische nach dem Biblischen zu leben, nach der Bibel, das sei eine langweilige Geschichte. Ich finde es absolut spannend und ich finde es sehr spannend, eines Tages mit Abraham am Tisch zu sitzen. Ich hoffe, Sie sind dabei. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.